Wir sind in unserer Serie Ixe und wir erinnern uns, wir haben angefangen das Jahr mit dieser Ausrichtung, ich sehe den Herrn, ich sehe Gott. Und dann haben wir vor zwei Wochen weitergemacht, was wir in den anderen sehen. Und heute geht es um eine weitere Blickrichtung und zwar in die unsichtbare Welt, in die Geisteswelt. Und dieses Thema ist ja ganz speziell. Es hat etwas Mystisches, etwas Unheimliches. Und übt eben auch immer eine gewisse Faszination auf uns Menschen aus. Egal, wo man hingeht, wenn es um das Unsichtbare geht, um die Geisteswelt, dann kreiert das entweder eine Gänsehaut der Begeisterung oder vielleicht der Furcht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und man kann es eben leicht übertreiben. Das möchte ich ganz vorweg schicken. Manchmal meinen wir das zu gut. Wir übertreiben das. Wir denken dann nur noch über die Geisteswelt nach und sehen Dämonen hinter jedem Baum und sehen die Engel hinter allem und jedem, sehen wir dann die Engelswesen. Wir wissen, das kann man übertreiben. Ich persönlich glaube, dass wir Menschen nicht dazu gemacht sind, ständig in den geistlichen Raum zu blicken. Ich denke, wir sind dazu nicht gemacht, wir würden das gar nicht aushalten. Wenn wir ständig das sehen würden, was um uns umgibt, ich denke, das würde uns äußerst belasten. Das sehen wir zum Beispiel bei Daniel. Daniel, der Prophet, der bekam diese Vision. Es war so real. Er sah die Engelsfürsten, er sah Gabriel und so weiter. Und das, was in der Himmelswelt geschah. Und er war wie tot. Er lag zu Boden tagelang und er war völlig geplättet. Er war krank. Er brauchte tagelang, um sich wiederherzustellen, zu Sinnen zu kommen. Weil das zu viel ist, dieser Dauerblick in die unsichtbare Welt. Weil das so unser menschliches, natürliches Vermögen gestaltet, dass wir das gar nicht aushalten können. Doch genauso wie man eben zu viel über die Geisteswelt und über die Finsternis reden kann, so kann man eben auch zu wenig darüber reden. Und das ist ein weiteres Problem davon, dass, was wir heute erleben, dass unter uns Christen oftmals das Bewusstsein dafür verloren geht und wir sind nicht mehr so sensibel dafür. Und worüber ich heute sprechen möchte, in diesem Thema, geht es jetzt nicht darum, also überall Dämonen auszumachen, sondern eigentlich um eine geistliche Klarheit zu schaffen, nach der wir leben können oder das uns helfen soll, in geistlicher Klarheit zu leben. Das ist das, worum es geht. Und ich möchte vorwegschicken und das nochmal auf den Punkt bringen. Die Geisteswelt ist real. Unsere natürliche Welt, also unsere schöne natürliche Welt, in der wir leben, die Umgebung, das Berner Mittelland, Oberland, die natürliche Welt ist umgeben, durchdrungen von einer Geisteswelt, die genauso real ist, die aber vor unseren Sinnen verborgen sind. Und als Erinnerung für uns, einfach, dass wir das verstehen von dem biblischen Verständnis her, wenn wir über den Begriff Himmel reden, dann gibt es ganz verschiedene Bedeutungen, die mit diesem Begriff verbunden sind. Einmal ist es natürlich Himmel, die Atmosphäre, die die Erde umgibt. Ich rede da über diesen etwa 60 Kilometer breiten Gürtel, diesen Luftraum, der die Erde umgibt, die Atmosphäre, die Erdatmosphäre. Das sehen wir als den Himmel. Wir gucken uns das ja jeden Tag an und sagen, ey, was für ein schöner Tag. Gestern hat Salvatore mich angerufen und hat gesagt, hast du das Wetter draußen gesehen? Ist das nicht schönes Wetter? Und in dem Moment habe ich das gar nicht realisiert, weil ich erst später dann rausgegangen bin. Und ich muss wirklich sagen, Salvatore, du hast recht gehabt, das war wirklich schön. Ich war nämlich drin, ich habe mir Gedanken gemacht, mich vorbereitet. Und dann abends habe ich gesehen, wie schön eigentlich der Himmel ist, der natürliche Himmel. So stark. Und wir wissen, dass das Wort Himmel auch natürlich steht für den Thronraum Gottes. Da haben wir ganz viele Geschichten in der gesamten Schrift, die uns da immer wieder einen Einblick geben in den Thronraum Gottes. Das, was in der unmittelbaren Gegenwart Gottes geschieht. Und natürlich Paulus, der sprach darüber und sagte, ich weiß von einer Person, die ist im dritten Himmel gewesen und hat dort unaussprechliche Dinge gehört, die man eigentlich nicht wiedergeben kann. Und wir wissen natürlich, er sagt, ich kenne eine Person und er redet eigentlich über sich. Und dieser dritte Himmel ist dieser Thronraum Gottes. Aber da gibt es auch einen zweiten Himmel. Und das ist der Machtbereich der Luft. So nennt ihn Paulus in Epheser 2, Vers 2. Er spricht dort über den Fürsten des Machtbereiches der Luft. Das ist der Bereich, in welchem Macht ausgeübt wird und ein geistlicher Konflikt stattfindet. Es ist eine Welt, in der ständig Konflikte ausgetragen werden und wo es so richtig zur Sache geht. Man könnte sagen, es ist ein geistliches Schlachtfeld. Und jetzt kommt's. Wir als Menschen, ob wir es wollen oder nicht, sind mittendrin. Wir sind mitten in diesem Schlachtfeld. Wir können uns dem nicht entziehen. Das Problem ist, wir sehen zwar nicht, was dort geschieht, aber wir spüren die Auswirkungen. Und manchmal spüren wir die Auswirkungen in dramatischer Weise. Jemand, der im Heilungsdienst ist, wird das bestätigen können, wie sehr manchmal Krankheiten, physische Krankheiten, auch seelische Krankheiten in Verbindung stehen mit dieser dämonischen Wirksamkeit. Jesus hat das genauso gesehen. Er hat die Geister ausgetrieben und dann wurden die Menschen geheilt in ihrem Leib. Warum? Weil da ein Zusammenhang besteht. Das heißt nicht, dass in jeder Krankheitssituation dämonische Kräfte am Werken sind, aber es gibt viele Situationen, wo Menschen nicht wissen, wie das alles kommt. Da kommt eine Krankheit nach der anderen, eine Welle nach der anderen. Und das sind oftmals Anzeichen dafür, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Da geht es mehr als nur um natürliche Krankheitsbilder. Wenn Menschen mit Depressionen zu tun haben, natürlich, da gibt es etwas so wie eine Imbalance von Hormonen und eine ganz natürliche Seite davon, aber es gibt eben auch eine spirituelle Seite davon, eine Ursache, und das ist manchmal gar nicht so leicht rauszufinden, weil manches sich so oft überschneidet. Oder Versuchung. Ich sag dir, wenn du so diese blitzartigen Gedanken in deinen Kopf bekommst und plötzlich als junger Mensch versucht wirst mit pornografischen Gedanken oder irgendwelchen unreinen sexuellen Gedanken bombardiert wirst, dann solltest du aufmerken. Weil das ist etwas, was nicht zwingenderweise etwas ist, was von dir kommt, sondern was davon geschuldet ist, dass du in diesem Schlachtfeld bist und du angeschossen wirst von außen. Es gibt manchmal auch so Situationen, wo Menschen total wirres Zeug glauben. Also nicht nur Leute, die in der New Age-Lehre drin sind oder in irgendwelchen satanischen Zirkeln, sondern ich rede auch von Christen. Wir als Christen können auch wirres Zeug glauben, weil wir, und da redet das Neue Testament auch von, weil wir Lehren von Dämonen unser Ohr geliehen haben. Dämonen bringen Lehren, das sagt Paulus, das sind nicht meine Gedanken. Und wir haben eine Tür geöffnet und glauben das, haben das angenommen und plötzlich geht unser Leben einen Kurs, wo wir denken, das ist alles okay, aber er geht doch in die falsche Richtung. Dann möchte ich nur nennen Streit und Uneinigkeit. Und wenn du verheiratet bist, wirst du das wissen. Der Moment, wo man am ehesten ein Streitpotenzial hat, ist kurz vorm Gottesdienst oder in Momenten, wenn man es gar nicht gebrauchen kann. Dann platzt die Bombe plötzlich. Ihr wisst, also ich denke, wenn man verheiratet ist, weiß man das so ein bisschen. Der Ehestreit geht los. Und du denkst, was ist eigentlich passiert? Es war gar nichts. Und der Grund ist nicht immer, aber oftmals, weil da ein Schlachtfeld ist, ein geistiges Schlachtfeld. Und wir irgendwie eine Tür geöffnet haben oder nicht wachsam waren und plötzlich geht es los. Deswegen heißt eben der Teufel auch Verkläger der Brüder, weil er ständig dabei ist, andere Christen vor Gott und vor Menschen zu verklagen, schlecht zu machen. Das ist alles eine Auswirkung von diesem geistlichen, von dieser unsichtbaren Welt. Und deswegen brauchen wir dafür geöffnete Augen. Das ist der Grund, warum wir heute über dieses Thema sprechen, ich sehe in die unsichtbare Welt hinein. Und ihr wisst, eins der grundsätzlichsten Prinzipien im Kampf, in der Kriegsführung ist, man kann nur einen Feind bekämpfen, den man sieht. Wenn wir nicht wissen, wer er ist und was er tut, dann werden wir nicht bekämpfen können. Jede Armee wird unterlegen sein, wenn sie ihren Feind nicht kennt. Deswegen ist die Reconnaissance, die Feindesaufklärung im Militär so wichtig. Man will genau wissen, was er tut. Man will einen Schritt oder mehrere Schritte voraus sein. Man will wissen, woher dieser Anschlag oder dieser Angriff kommt, ganz klar. Man kann nur einen Feind bekämpfen, den man kennt. Ich möchte in diesem Zusammenhang, wo wir über diese Realität der Geisteswelt sprechen, Ich könnte viele Erlebnisse erzählen, wo ich damit unmittelbar konfrontiert wurde. Und ich bin mir sicher, der eine oder andere kann das genauso tun. Ich möchte ganz kurz nur ein Zeugnis geben, was eigentlich für mich in meinem Leben ein Schlüsselzeugnis war. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich etwa 17 Jahre alt, da hatte ich ein Jahr zuvor mein Leben Jesus Christus übergeben. Ich war ein von Jesus Geretteter, aber noch nicht sein Nachfolger. Vielleicht wunderst du dich, dass ich das unterscheide, weil man kann in der Tat ein Geretteter sein, aber trotzdem nicht sein Nachfolger. Deswegen sollen wir Jesus nicht nur unsere Sünden übergeben, sondern unseren Willen. Er soll nicht nur Retter sein, sondern Herr. Beides ist wichtig. Und so ging ich dann als Christ meine eigenen Wege. Ich war ein lebensvoller Teenager, experimentierfreudig. Ich lebte in Sünde. Ich nahm Drogen. Ich habe es so richtig krachen lassen, könnte man sagen. Ich habe mich als Christ verstanden. Ich war gläubig. Ich habe an Jesus geglaubt. Ich habe auch gebetet. Mindestens das Vaterunser habe ich gebetet, jeden Tag. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Jesus war mein Retter. Ich war gerettet, aber Jesus war noch nicht mein Herr. Bis zu dem Tag, wo Gott mir die Augen öffnete für die unsichtbare Welt. Und das war ein Tag, ich erinnere mich wie heute daran. Ich wohnte in Winterberg, das ist im Mittelgebirge, nicht so ein Skigebiet wie hier in den Alpen, aber Winterberg, der Name sagt schon, es ist ein Skigebiet, Skilifte. Wir nutzten die Skihütten für Partys. Das waren richtige Megapartys, war richtig stark. Ich war so richtig gut drauf, voller Drogen. Ich saß da und plötzlich, ich kann euch das nicht erklären, plötzlich, von einem Moment auf dem anderen, wurde mir bewusst, es gibt eine dämonische Macht. Es gibt einen Teufel. Und ich war nüchtern von einer Sekunde auf die andere. Ich rannte aus der Skihütte raus und rannte den gesamten den Skihang, die sind nicht so lang natürlich, wie jetzt hier in Adelboden, muss ich zugeben, den gesamten Skihang, der war etliche hunderte Meter lang, war steil. Ich bin hochgerannt, ich weiß nicht, wie ein Irrer bin ich da hochgelaufen, habe mich oben hingesetzt und habe gesagt, Gott, du bist real. Ich übergebe dir mein Leben ganz neu. Es gibt einen Gott und es gibt auch einen Teufel. Ich meine, der Teufel, der wollte mich so richtig wahrscheinlich, er hätte sich gewünscht, dass er das gebrauchen kann für seine Absichten, aber das war für mich neben meiner Bekehrung das wichtigste spirituelle Erlebnis, was ich machen konnte. Wenn ich das sagen darf, ich bin dem Teufel für alle Ewigkeit dankbar, dass er das, ja, das kann ich natürlich nicht sagen, weil Gott war ja derjenige, der das initiiert hatte. Ich verstand in einem Moment, dass es nicht nur das Gute, sondern auch das Böse gibt und ich eine Entscheidung treffen musste, weil es keinen neutralen Raum gibt. Das denken wir ja immer. Es gibt keinen neutralen Raum. Und das wurde mein Schlüsselerlebnis. Ich glaube in der Tat, dass jeder Mensch zwei Begegnungen braucht. Einmal Begegnung mit dem Licht und einmal Begegnung mit der Finsternis, um diese ganzen geistigen Zusammenhänge zu verstehen, die real sind. Und hier möchte ich daran anschließen, weil hier geht es darum, um die Fähigkeit, die wir erlernen müssen, zu unterscheiden. Ja, diese Unterscheidungsfähigkeit. Das ist ja interessant, dass Jesus, als er seinen Jüngern so über die Endzeit sprach, in Matthäus 24, in diesem Kapitel spricht er ja über die Endzeit, die Jünger kommen zu ihm, sie sind in Jerusalem, sie zeigen auf den Tempel und sagen, ist das nicht ein starkes Gebäude? Und Jesus, interessant, was Jesus sagte, bevor er ganz am Anfang seiner Rede, er sagte eine Sache: Lasst euch nicht verführen. Ist es nicht interessant, dass endzeitliche Reden oder die Endzeit, das Wichtigste, was Jesus dazu zu sagen hat, ist: Lasst euch nicht verführen. Mit anderen Worten, unterscheidet. Habt Unterscheidungsvermögen. Seht differenziert. Und hier möchte ich, einfach um das ein bisschen praktisch zu machen und auch auf den Punkt zu bringen, nur ganz kurz einige Grundprinzipien der Unterscheidung weitergeben, darüber sprechen. Sie sind sehr grundlegend und es gibt dazu viel mehr zu sagen, aber doch sehr wichtig, wenn wir über dieses Thema sprechen. Das erste ist, nur Wort und Geist bringen Unterscheidung. Und wir müssen in der Tat, wenn wir über Unterscheidung sprechen, müssen wir trennen zwischen Unterscheidungsvermögen und der Gabe der Unterscheidung. Das sind zwei verschiedene Sachen. Unterscheidungsvermögen, da geht es auch um Information, da geht es um etwas, was erlernt werden kann. Es ist also keine Gabe, sondern es ist die Fähigkeit, Dinge zu beurteilen, aufgrund eines Inputs. Und hier kommt das Wort Gottes ins Spiel. Weil das Wort Gottes, so wissen wir, ist kraftvoll und wirksam und wirkt trennend, heißt es in Hebräer 4, Vers 12, zwischen Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ist ein Richter, ein Beurteiler, ein Discerner, ein Unterscheider der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das heißt, wenn wir Unterscheidungsvermögen erlangen wollen, dann müssen wir es uns zur Aufgabe machen, so viel wie möglich uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, mit dem, was Jesus sagte, mit der Lehre Jesu. Deswegen ist das Wort Gottes, das gepredigte Wort, so richtig, wichtig. Deswegen ist alles, was mit dem Wort Gottes zu tun hat, wichtig für uns, damit wir dieses Unterscheidungsvermögen bekommen. Weil es heißt dort im Hebräerbrief, dass wir, wenn wir in seiner Lehre bleiben und wachsen, wir unser Unterscheidungsvermögen verstärken. Es heißt hier in Hebräer 5, Vers 14 wird das gesagt, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Das heißt, wenn wir unterscheiden wollen, wenn wir in diese geistliche Welt hineinsehen wollen, also nicht nur Dämonen sehen, darum haben wir geklärt, darum geht es nicht, sondern wenn wir wissen wollen, wo etwas herkommt, wenn wir im Leben gewappnet sein wollen, dann müssen wir uns das aneignen, diese Unterscheidungsfähigkeit durch das Wort Gottes. Und das ist all das, was Jesus sagte, auch zu seinen Jüngern. Er sagte, wenn ihr in meinem Wort bleibt, in meiner Lehre, in meiner Rede bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also dieses Dranbleiben an der Lehre Jesu ist so wichtig. Johannes 8, Vers 31 und 32, da steht das. Einfach dieses Dranbleiben im Wort Gottes, weil dadurch wird unser Unterscheidungsvermögen, unsere Unterscheidungsfähigkeit geschliffen, geformt, nimmt zu an Reife. Wir werden wissen, wo etwas herkommt. Wir werden wissen, wenn jemand eben vielleicht sich rumschlägt mit irgendetwas, mit einem Problem, werden wir wissen, aha, das ist nicht natürlich, das ist nicht natürlichen Ursprungs, das ist nicht nur etwas, was der Doktor kurieren kann oder der Psychiater, sondern da ist ein tieferes Problem, ein anderes Problem und wir können das konkret angehen. Wort und Geist bringen allein Unterscheidung. Wir haben ja gesagt, es gibt einmal diese Unterscheidungsvermögen, das wir trennen müssen und dann die Gabe der Unterscheidung der Geister. Und das ist natürlich etwas, es ist übernatürliche Einsicht und die wird gegeben. Das ist nicht etwas, was wir durch Anlesen von Büchern oder Besuchen von Seminaren bekommen, sondern das ist etwas, was wir übernatürlich geschenkt bekommen. Deswegen ist es ja eine Gabe. Es ist die Fähigkeit, die geistliche Welt wahrzunehmen und die eigentliche Ursache hinter Umständen und menschlichen Motiven zu sehen. Und hier kommt der Heilige Geist ein ganz kleines Spiel. Denn nur der Geist Gottes, sagt Paulus zu den Korinthern, nur der Geist Gottes weiß, was in Gott ist, weiß, was in dieser göttlichen Dimension ist. Nur er weiß das. Nur er kann uns offenbaren, aus welch einer Quelle etwas kommt, gespeist wird. Deswegen außerhalb von Christus und getrennt vom Heiligen Geist gibt es keine wahre Unterscheidung. Es spielt keine Rolle, wie viel Psychologie du studiert hast, wie viele Bücher du gelesen hast und so weiter und so fort. Was immer du gemacht hast, welche Berufsausbildung du vollzogen hast, diese Unterscheidung herauszufinden, was die Quelle ist, kann nur der Geist Gottes geben. Also, Unterscheidung kommt nur durch Wort und Geist. Nummer zwei, das zweite Grundprinzip hier zum Thema Unterscheidung ist, nicht alles ist so, wie es scheint. Ihr kennt ja den Spruch, man sagt ja auch, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Damit meint man, es ist nicht so toll, wie es aussieht. Aber es ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass wir uns aneignen sollten, uns das bewusst machen sollten, nicht alles ist so, wie es erscheint. Wir erinnern uns, das hatten wir uns letztes Mal angesehen, die Geschichte von Samuel und David, wo Samuel dort in das Haus Isais geleitet wurde, weil er so hatte den Auftrag, einen König zu salben. Und da kam der Erstgeborene, herrlich, prächtig, ein kerniger, kraftvoller junger Mann. Und er wollte ihn schon salben. Und Gott sagt, das ist er nicht. Und dann heißt es dort, der Mensch sieht auf das Äußere, aber Gott sieht auf das Herz. Das hatten wir ja uns vor zwei Wochen angesehen. Wenn wir wachsen wollen in unserem Unterscheidungsvermögen und auch in diesem Verstehen, was eigentlich in der geistlichen Welt abgeht, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, nicht alles ist so, wie es erscheint. Ich möchte euch ein Beispiel geben. In Jakobus 3, Vers 15, da spricht Jakobus darüber, eigentlich spricht er über den Charakter von Menschen, wie Menschen eine gewisse Charaktereigenschaft an den Tag legen. Und er sagt, so wie sie sich verhalten, ist ein Resultat von ihrer Gesinnung. Und dann spricht er dann, in Vers 15 heißt es, dann dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt. Ja, also nicht die Weisheit von Gott, sondern eine irdische, sinnliche, und dann führt er weiter aus, es wird noch schlimmer, teuflische. Es bedeutet, nicht alles, wir denken ja, wenn etwas weise ist, Weisheit, tugendhaft, das ist von Gott. Das klingt weise. Aber nicht alles, was weise klingt, ist wirklich Weisheit von Gott. In der Tat kann etwas, was weise aussieht, dämonisch inspiriert sein. Es kann aus der Hölle kommen. Es kann aus der genau entgegengesetzten Richtung kommen. Stellt euch das einmal vor. Das ist das, was Jakobus hier sagt. Der Teufel kann nicht nur Wunder tun, und deswegen müssen wir sehr aufpassen. Es wird uns gesagt, dass der Teufel sogar Menschen heilen kann. Und Jesus warnt uns davor und sagt, folgt denen nicht nach, nur weil die ihnen Wunder tun, folgt ihnen nicht nach, sondern guckt auf die Quelle, seht darauf, woher das kommt, was das inspiriert. Ja, der Teufel, der kann auch weise Dinge sagen. Er kann auch Dinge sagen, wo alle sagen, wow, was für eine Weisheit, das muss von Gott sein. Und das beste Beispiel, ich möchte euch ein Beispiel hier geben, das wir alle gut kennen. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs in Galiläa, in Caesarea Philippi. Er fragte seine Jünger, das haben wir auch in den letzten Wochen angesehen, was sagen die Menschen, wer ich bin? Und die einen sagen Elia, der anderen Jeremia, einer der Propheten. Und dann sagt Jesus zu ihnen, und ihr, was sagt ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Sohn Gottes. Ja, ihr kennt die Stelle. Und Jesus sagt, wow, Petrus, das war Offenbarung. Das ist nicht auf deinem Mist gewachsen. Das ist von Gott. Das ist göttlich. Und ich sage dir, du bist Petrus. Er bestätigt seine Berufung, seine Identität ganz stark. Aber die Geschichte geht leider noch ein bisschen weiter. Einige Verse weiter lesen wir in dem Zusammenhang, wie Jesus dann anfängt, über das Kreuz zu reden, über sein Ende in Jerusalem und sagt, der Menschensohn muss überliefert, verraten, überliefert werden, verurteilt werden, am Kreuz sterben und auferstehen. Er bereitet seine Jünger vor auf das Werk der Erlösung. Und Petrus hört das, nimmt Jesus zur Seite. Stellt euch das einmal vor. Er war so richtig, ich denke, er war so richtig durch das, was Jesus ihm vorher gesagt hatte, so richtig, er schwebte auf Wolke 7. Er war so richtig überconfident. Und er sagte, Meister Jesus, dies geschehe dir ja nicht. Das wird dir nicht geschehen. Und da sollte man eigentlich denken, dass Jesus sagt, oh Petrus, danke, dass du so besorgt um mich bist und dass du so gut mit mir meinst. Und vielleicht sollte ich das nochmal überlegen und durchdenken, ob das wirklich stimmt. Vielleicht hatte ich nur einen Anflug von Depressionen und ich habe nur gedacht, dass es mal so negativ mit mir enden wird. Ich sollte eigentlich positiver reden. Nichts da. Jesus antwortete sofort auf diese Aussage von Petrus und sagte, Satan, gehe hinter mich, denn du sinnst nicht auf das, was von Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Das heißt, dieses Dir geschehe ja nicht. Etwas, was für jeden, wir würden das auch so sagen. Wir würden sagen, Leute, wir wünschen dir das Beste. Du sollst nicht sterben. Du sollst nicht in den Tod gehen. Es soll dir nicht schlecht gehen. Du sollst nicht leiden. Ich wünsche dir das Beste. Wir hätten das auch wahrscheinlich so gesagt, mit besten Absichten. Das, was so weise klingt und so gut klingt, kann aus der tiefsten Hölle kommen. Aber Jesus hat das erkannt, woher das kam. Die Unterscheidungsgabe von Jesus, der Geist der Unterscheidung war so stark in dem Moment in Jesus aktiv, er wusste sofort, diese Worte kommen nicht vom Himmel, von Abba Vater, sondern kommen vom Vater der Lüge, aus der tiefsten Hölle. Matthäus 16, Vers 22 und 23. Petrus Rat war gut gemeint, er hörte sich richtig an und er fand mit Sicherheit eine große Zustimmung. Ich bin mir sicher, die anderen, die das gehört haben, haben gesagt, genau, genau. Aber nur weil die Menge zustimmt, heißt noch lange nicht, dass etwas richtig ist. Das wissen wir heute, diesen Kampf um die Wahrheitshoheit. Ist das Fake News oder nicht, was dort gesagt wird in den sozialen Netzwerken oder in den Nachrichten? Was glaubt man? Das ist gar nicht so einfach. Und auch da braucht man Unterscheidungsvermögen und wohl dem Mann und der Frau, die eben das Vermögen hat, etwas zu beurteilen, nicht zu verurteilen, sondern zu beurteilen gemäß des Wortes Gottes und durch den Geist geleitet. Also Unterscheidung der Geister ist etwas, das Verstehen, von welcher Quelle etwas kommt. Und das ist ganz interessant, weil die Quelle macht den Unterschied. Die Quelle macht den Unterschied. Woher kommt etwas? Nur weil etwas gut ist, heißt noch lange nicht, dass es von Gott ist oder wirklich gut ist. Punkt Nummer 3, das ist der letzte auch heute. Mehrere Augen sehen besser. Und jetzt möchte ich ein Experiment wagen. Und ich möchte bitten, dass Markus sein iPhone einmal raus hat, holt, wenn er es hat. Markus, kannst du uns mal die Rückseite von deinem iPhone zeigen? Die Rückseite, ja? Wie viele Kameras seht ihr? Eine. So, Salvatore, darf ich dich bitten, dein iPhone rauszuholen? Es geht jetzt hier nicht um dir zu zeigen, wie toll wir sind. Wie viele Kameras seht ihr da drauf?
Eins, zwei,
drü. Ja. Drü. Markus will zahlen. Wir wollen eine Spende einsammeln, dass Markus sich ein iPhone 13 kaufen kann. Das Beste, das Pro am besten. Ja, wir sehen hier eine Entwicklung der Kameraqualität. Den einzigen Punkt, den ich machen möchte, wenn du das siehst, diese iPhones, die werden immer besser von der Kamera. Und es ist wirklich so, drei Augen sehen mehr als ein Auge. Das ist der ganze Punkt hier. Mehrere Augen sehen besser. Und was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit sagen und darauf eingehen, was Paulus sagte in 1. Korinther 2, Vers 16. Da sagt er zu den Korinthern, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte. Und dann sagt er hier das Entscheidende. Wir aber haben Christi Sinn. Hört ihr das? Wir aber haben Christi Sinn. Er sagt nicht, ich habe Christi Sinn, sondern er sagt, wir aber haben Christi Sinn. Warum? Weil geistliches Unterscheiden geschieht in der Gemeinschaft mit anderen Christen zusammen. Ganz klar. So hat Gott das gemacht. Keiner hat alles. Sagt ja auch Paulus weiter im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, im Hohelied der Liebe, da sagt er ja auch, wir alle erkennen stückweise. Jeder von uns hat ein Puzzleteil. Und wenn wir die zusammenlegen, ergibt sich dieses gesamte Bild. Das ist ein weiterer Grund, warum wir Gemeinschaft als Christen haben sollten, weil nur in dieser Gemeinschaft, in diesem gemeinsamen Unterwegssein, bekommen wir das große Bild, bekommen wir wahres Unterscheidungsvermögen. Wir brauchen einander, um das Ganze zu sehen.
Amen.
Ja. Ich kann dir versprechen, du allein plus die Bibel ergibt eine Irrlehre. Das hat es immer gegeben. Wenn du dich selbst nimmst, ich plus Bibel, mit hoher Wahrscheinlichkeit endest du mit Irrtum. Warum? Weil wir alleine nicht in der Lage sind, das ganze Bild zu sehen. Wir brauchen einander. Deswegen ist es wichtig, sich auszutauschen. Deswegen ist es wichtig, sich mit dem Wort Gottes gemeinsam zu beschäftigen. Als einzelne Person kann man sich immer irren. Es ist immer möglich, total daneben zu liegen. Weil das ist die Natur von uns Menschen. Wir sind fehlbar. Und wenn jetzt mehrere fehlbare Menschen sich zusammentun, dann ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu vertun, geringer. Wenn sie sich an die richtige Quelle natürlich wenden, zum Beispiel die Schrift, oder gemeinsam Gott suchen. Es gibt einen schönen Spruch, und damit möchte ich fast schließen. Der heißt, unter den Blinden ist der einäugige König. Ja, das bedeutet, was man damit sagen möchte, ist, dass wenn alle Leute blind sind, dann ist sogar derjenige, der halbblind ist, der kann sagen, boah, ich bin euch allen überlegen. Ja. Und das ist genau was hier deswegen so wichtig ist, dass wir mit mehreren Augen etwas sehen. Denn was machst du mit blinden Flecken? Was machst du, wenn, und wir haben alle unsere blinden Flecken, wir haben alle unseren Bereich, unseren Blickwinkel, der begrenzt ist, und manche Sachen sehen wir nicht. Judith macht mir öfters mal, sagt mir das, was nicht so ganz richtig ist. Wenn irgendetwas ist, ja, weil ich sehe das nicht. Wenn ich jetzt hier, wenn wir gegessen haben und ich habe hier alles voll, das kommt nicht so oft vor zum Glück, ja. Ich bin noch nicht so servil, möchte ich auch nicht sein, aber dann ist Judith da, die mir sagt, guck mal, da du siehst so und so aus. Kennt ihr das? Ja, das ist so das Gleiche. Und mir gefällt das dann nicht. Ich muss sagen, ich bin nicht happy, wenn ich das höre. Also das ist, da kann man schon Anstoß nehmen, wenn der andere einem was sagt. Ne? Und, aber dann bin ich letztendlich dann doch dankbar, dass etwas gesehen wird vom anderen, was ich nicht so selbst gesehen habe. Also, Grundprinzipien Unterscheidung. Nur Wort und Geist bringen Unterscheidung. Zweitens, nicht alles ist so, wie es scheint. Drittens, mehrere Augen sehen besser. Denkt an die iPhone-Kamera. Ich möchte hier schließen, heute Morgen mit einer Geschichte, die wir uns auch schon vor einiger Zeit angesehen hatten, wenn ich mich recht erinnere. Erinnert euch die Geschichte, die uns im 2. König 6 erzählt wird, von Elisa und seinem Diener. Elisa war ja der Prophet, der Nachfolger von Elia. Er war der Mann mit der doppelten Salbung, das heißt, und er tat tatsächlich doppelt so viele Zeichen und Wunder wie Elia. Er wurde enorm von Gott gebraucht. Diese prophetische Gabe war so stark, dass er die Fähigkeit hatte, wenn bei den Feinden Israels der König sich mit seinen Strategen zusammen befand in diesem Strategieraum und sie über die Angriffspläne gegen Israel berieten, dass Elia das genau wusste. Er wusste von 100 Kilometer Entfernung, er wusste, was dort in dem Raum abging. Er kannte die Pläne. Es war, als wenn er selbst dort anwesend war. Und jedes Mal, wenn die Feinde Israels Israel angreifen wollten, da war der König Israels vorgewarnt durch Elisa und all diese Pläne, die Angriffspläne, die gingen daneben. Und er sagte, irgendetwas stimmt hier nicht. Wir haben hier einen Maulwurf. Wir haben einen Spion in unserer Mitte. Wer ist es? Und dann sagte einer, ich glaube, das Problem liegt noch woanders. Es gibt da jemanden, der weiß genau, was du in deinem Schlafzimmer denkst. Das ist noch schlimmer, ja, noch schlimmer. Und dann sagt der König, beschafft mir diesen Propheten. Bringt ihn her, macht ihn unschädlich, erledigt den, ich kann das nicht länger dulden. Ich weiß nicht, ob er nervös wurde wegen der Kriegspläne oder wegen seiner persönlichen Angelegenheiten, da, die dort stattfinden. Das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, er sendet seine Truppen dorthin, dort, wo er wusste, dass Elia ist. Er wohnt auf einem Berg. Wie kann das anders sein? Ein Prophet auf einem Hügel, immer in Verbindung mit oben, im Himmel und auch Weitsicht. Prophetische Leute lieben es, auf den Bergen, auf den Höhen zu leben. Das ist auch ein Ausdruck. Wenn du einen Drang hast, irgendwo oben zu leben, dann hat das wahrscheinlich etwas zu tun mit einer Gabe, die in dir ist. Das spricht ganz stark von diesem Prophetischen. Auf jeden Fall, diese Truppen kommen und wollen Elisa festnehmen, unschädlich machen. Und am Morgen kommt der Diener raus, er reibt sich wahrscheinlich noch die Augen, geht aus der Tür und sieht den ganzen Berg, wo sie leben, umstellt, umringt. Keinen kommt. Und er kriegt Schweißausbrüche, er wird panisch und rennt ins Haus zurück und sagt, Elisa, Meister, das sind Heere, Kriegsheere um uns herum. Wir sind umstellt, umzingelt. Und ich mag das, wie Elisa reagiert, sagt, keine Sorge. Die, die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Ja. Das ist ja genau das, was Paulus uns sagt im Römerbrief. Wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Das ist ein weiteres Prinzip für geöffnet, für diese Unterscheidung. Was immer du siehst, wisse, dass Gott immer größer ist. Und dann betet er und sagt, Gott, gib meinem Diener die Fähigkeit zu sehen. Und plötzlich fängt der Diener an, einen Blick zu bekommen in die unsichtbare Welt. Und was er sieht, muss unglaublich tröstend und stärkend für ihn gewesen sein. Denn er sah den gesamten Berg umstellt, nicht nur von den Truppen, die ihn festnehmen wollten, sondern von Tausenden von Heerscharen, von Engelsmächten, die um sie herum waren. Und in einem Moment war die Sache klar. Und dann hat der Prophet etwas weiteres Cooles gemacht. Er hat gebetet und gesagt, schlage die Person mit Blindheit. Und sie konnten nicht mehr sehen und wussten nicht mehr eigentlich, was sie wollten, wo es hingeht und wie sie mit Elisa festnehmen konnten. Also die Geschichten der Bibel sind einfach cool. Und die sind uns gegeben, nicht um uns zu unterhalten, sondern um uns zu erinnern an die Realität dieser geistlichen Dimension. Und die Kraft des Sehens. Und ich möchte uns alle ermutigen, auch in diese Woche reinzugehen mit dieser Gewissheit, Gott, öffne mir die Augen, lass mich Dinge sehen. Ich möchte mich nicht nur von dem beeindrucken lassen, was vor Augen ist, sondern ich möchte tiefer sehen. Ich möchte deinen Blick bekommen. Ich möchte diese geistige Dimension besser verstehen. Ich möchte auch verstehen, warum ich mit manchen Sachen kämpfe. Zeig mir, was das Problem ist, warum ich mich mit manchen Sachen rumschlage. Das ist eine gute Frage. Und vielleicht gibt es eine ganz natürliche Antwort, die Gott dir gibt. Vielleicht macht er dir auch deutlich, dass es Zeit ist, endlich die Tür zu schließen und gewisse Dinge einfach zu verändern in deinem Leben. Vielleicht nicht mehr gewisse Dinge im Fernsehen oder Internet anzugucken oder irgendetwas. Da gibt es so viele Dinge, die es gibt zu tun. Und das ist das, wozu uns Gott diese Gabe oder auch die Fähigkeit gegeben hat, zu unterscheiden, damit wir durch das Leben gehen mit geöffneten Augen.
Our defense, gonna be right alive. I will sing of the mercies of God. I will sing of his faithfulness to my generation.